Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit Richard Münst über das Thema Seelsorge im Hospiz. Herzlich willkommen, Herr Münst. Schön, dass Sie da sind.
Mich freut's auch. Dankeschön.
Ich würde Sie jetzt am Anfang bitten, dass Sie sich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen.
Ja, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und lebe in einem kleinen Dorf in Blaustein. Und ich bin katholischer Klinikseelsorger. Mhm. Ich habe für diese Aufgabe zunächst Theologie studiert in Tübingen. Bei mir war es dann noch ein zweites Studium, Erziehungswissenschaft. Danach, ähnlich wie Lehrer ihre Referendariatszeit haben, ich bin Pastoralreferent geworden und da gibt es auch eine 3-jährige Ausbildung. Mhm. Pastoralreferenten sind in der katholischen Kirche Frauen und Männer, sich auch offen halten zu heiraten und gleiche Ausbildung, gleiches Studium wie am Priester haben, aber sich eben nicht aus den bekannten Gründen zu am Priestern weihen lassen. Mhm. Dann aber angestellt von der Diözese, seelsorgerliche Aufgaben übernehmen. In meinem Fall habe ich in verschiedenen Kirchengemeinden, Seelsorgeneinheiten gearbeitet, war viel als Religionslehrer unterwegs und seit 10 Jahren bin ich Klinikseelsorger an der Uniklinik hier in Ulm.
Wie genau stelle ich mir jetzt den Ablauf vor, wenn Sie zu uns auf Station kommen? Also kommen Sie nur auf Zuruf oder kommen Sie regelmäßig ins Haus? Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen.
Also zum einen muss ich eigentlich immer in der Wir-Form reden, weil ja. Ich bin Teil von einem wunderbaren, großen ökumenischen Team. Also wir sind an der Uniklinik grob 4 evangelische Pfarrerinnen und 5 katholische Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorger. Und wir alle nehmen den Auftrag wahr, im Hospiz Menschen seelsorgerlich zu begleiten. Mhm. Und soweit ich weiß, wenn eine neue Besucherin, ein neuer oder wie sagen Sie, Gäste aufgenommen worden im Hospiz, dann werden diese Gäste gefragt, ob sie Seelsorge wünschen. Und wenn sie diesen Wunsch bejahen, dann bekommen wir von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter einen Anruf und sagen, Herr X ist jetzt aufgenommen worden, er wünscht Seelsorge. Wann würde es denn für Sie passen? Und wir vereinbaren einen Termin. Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns auch gut kennen und zu uns Vertrauen haben. Weil natürlich das Wort Seelsorge löst nicht bei jedem schöne, positive, einladende Bilder aus. Und wenn dann die Mitarbeiter vermitteln, das sind Menschen, denen wir vertrauen und wo wir erlebt haben, dass diese Begegnung gut tut, das ist für unsere Arbeit unerlässlich.
Das passt jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wie genau stelle ich mir denn so eine erste Kontaktaufnahme, ein erstes Gespräch vor? Weil ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach. Ja. Beschreiben Sie das gerne auch vielleicht mit konkreten Beispielen, wie Sie da vorgehen.
Okay. Als erstes Mal gehe ich aufs Stationszimmer, wo ich irgendjemand von den Hauptamtlichen finde, den ich freundlich begrüßen und wo ich dann sage, für wen ich heute da bin. Und dann kann es gut sein, dass Sie mir ein bisschen was erzählen zu der Person, sodass ich schon ein wenig weiß, was mich erwartet. Einfach auch so banale Fragen. Kann die Person mich verstehen? Oder müssen da noch die Hörgeräte rein? Mhm. Ist die Person wach? Hat sie große Schmerzen? Hat sie überhaupt eine Aufnahmefähigkeit für eine Begegnung? Mhm. Gibt es Angehörige, die bei dem Besuch gerne dabei wären? Mhm. Und dann mache ich mich auf den Weg ins Zimmer und dann ist die spannende Frage, wen finde ich vor? Ist die Person wach oder schläft sie? Ermutigt von den Mitarbeitern, die sagen, wecken Sie sie ruhig auf. Dann gehe ich da mal sanft dran und sage, hallo, hier ist der Klinikseelsorger Richard Münst. Und dann machen wir uns bekannt. Ich sage ganz kurz was zu mir, aber meistens ist das nicht so von großem Interesse, weil ja wirklich der Gast vom Hospiz im Mittelpunkt steht. Und meistens ist meine Eingangsfrage, wie geht es Ihnen? Mhm. Und das ist dann so gemeint, dass ich wirklich wissen will, wie geht es Ihnen? Und das darf die Antwort auch eine Stunde dauern. Und ich frage natürlich auch dann irgendwann, ich bin Seelsorger, was kann ich für Sie tun? Mhm. Und wenn ich merke, da ist jetzt keine konkrete Vorstellung da, für was so ein Seelsorger da ist, dann sage ich schon auch ganz konkret, ich höre einfach gern zu, ich spreche aber auch gern ein Gebet mit Ihnen oder für Sie, ich feiere auch gerne einen Segen mit Ihnen oder zusammen mit Ihnen und Ihren Angehörigen, wo wir nochmal mit Gottes liebevollem Blick auf Ihr Leben schauen, nachschauen, wofür Sie dankbar sind für das, was Sie erleben durften. Gerne aber auch darauf schauen, wo Sie unzufrieden sind, wo Sie offene Fragen haben, wo Sie vielleicht auch eine Wut, einen Zorn haben. Und gerne auch mit Blick auf das, wo Sie sagen, das ist in meinem Leben nicht rund, da ist etwas zerbrochen, da ist etwas Unheil und da möchte ich drauf schauen. Und dann eben auch mit der Perspektive, und das können wir in Gottes Hände legen und Gott anvertrauen.
Mhm. Und nach so einem ersten Gespräch kommt es dann oft vor, dass man sich regelmäßig dann sieht. Ja. Also es gibt ja durchaus Gäste bei uns, das muss man vielleicht zum Verständnis nochmal sagen, die einfach auch mehrere Wochen, zum Teil auch Monate da sind. Das kommt durchaus vor.
Und genauso ist dann auch die Bandbreite von unseren Begegnungen und von unseren gemeinsamen Wegen. Da gibt es einmalige Besuche, wo eine Person kurz davor steht, ihren letzten Atemzug zu tun. Manchmal auch so, dass von dem, was wir wahrnehmen können, die Person von mir gar nichts mehr mitbekommt und die Angehörigen dann im Vordergrund sind. Mhm. Und wir dann mit den Angehörigen zusammen sprechen und eine Abschiedsfeier, einen Abschiedssegen machen. Aber natürlich gibt es auch Gäste, die ganz wach da sind, die auch ein großes Interesse nach Austausch, nach Gespräch haben. Und da habe ich auch schon monatelange Begleitungen mitmachen dürfen.
Mhm. Mit welcher Intention gehen Sie in so eine Begegnung?
Ja, also ich möchte da sein. Von Carl Rogers, dem großen Gesprächstherapeuten, gibt es den Begriff der Präsenz. Und der wird mir immer wichtiger für meine Arbeit. Präsenz ist für ihn die Bündelung, dass ich einfach da bin, in diesem Moment ganz da bin, mit einer liebevollen Aufmerksamkeit, mit einer Achtsamkeit, mit einer Offenheit, mit dem Versuch, ohne Vorurteile da zu sein, mit der Bereitschaft, mich überraschen zu lassen. Und auch, da gehen wir dann so in den spirituellen Bereich rein, mit dieser zarten Hoffnung, dass es gut werden kann.
Das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, weil es ja in unserer heutigen Welt schon sehr viele Ablenkungen immer gibt und es vielen Menschen, glaube ich, inzwischen schwerfällt, wirklich präsent in einem Moment zu sein. Ja. Deswegen finde ich das jetzt spannend, dass Sie sich das so als oberstes Ziel, als Intention für Ihre Begleitungen, Gespräche vornehmen, zumindest, ich bin jetzt ganz hier und ganz bei dieser Person.
Ja, es passt zu meinem Werdegang ganz gut, weil mir sehr früh die Bedeutung von Meditation bewusst geworden ist. Und für mich ist Meditation etwas ganz Wertvolles, was mich seit Jahrzehnten begleitet und wo ich auch berufsbegleitend eine 3-jährige Ausbildung machen konnte. Mhm. Und da sind mir im Laufe der Jahre die Techniken eher unwichtiger geworden und die Haltung beim Meditieren in den Vordergrund gerückt. Und diese Haltung sind eben das, was ich vorher schon beschrieben habe. Offenheit, Wohlwollen, urteilslos, bereit für Überraschungen und eben mit dieser Hoffnung. Und das versuche ich, was ich im Meditieren übe, versuche ich auf meine Gespräche zu übertragen. Mhm. Und das ist für mich ein ganz spannender Weg geworden. Und Hospiz ist da natürlich ein ganz besonderer Ort, weil schon wenn man das Haus betritt, merkt man hier, hier laufen die Uhren anders. Oder vielleicht laufen hier gar keine Uhren. Man bekommt hier schon so eine Ahnung davon, was Ewigkeit bedeuten könnte. Weil eben mit Sterben, mit Krankheit, mit Leid sehr achtsam, liebevoll umgegangen wird. Der Fokus einfach auf Menschen liegt, die in dieser Situation jetzt sind. Aber das Ganze eben in einer unglaublich lebensfrohen Art und Weise geschieht.
Da haben Sie jetzt ein gutes Stichwort auch genannt. Offen sein für Überraschungen. Welche überraschenden Situationen, also gerne ganz konkrete Beispiele nennen, hatten Sie denn schon?
Also an eins denke ich sehr gerne, da war eine sehr lebensfrohe ältere Dame, die wusste, dass sie nicht mehr lange lebt und die hatte einfach so einen guten Draht zu ihren Enkelkindern. Und von einer Enkeltochter hat sie erzählt, wir sind hier ja in Ulm. Und die Familie kam aber von außerhalb vom ländlichen Bereich. Und die Enkeltochter hat dann den Hospizaufenthalt von der Oma dazu genutzt, das Clubleben in Ulm zu genießen. Und weil sie eben nachts dann nicht mehr heimkam, aber zu Fuß ins Hospiz, das geht immer, dann ist die, was weiß ich, nachts um 3 zur Oma gekommen und hat dann bei der Oma im Hospiz übernachtet. Und die Oma hat es voller Freude und voller Stolz erzählt. Und das fand ich so schön, dass sich hier diese Welten so begegnen können. Also das fand ich genial. Und an etwas anderes, woran ich auch sehr gerne denke, ist, dass ich einmal einen Mann begleiten durfte, der nicht viel älter war als ich, vielleicht so Mitte 60, der leider sehr schwer erkrankt war und eben auch wusste, dass er nicht mehr lang leben durfte. Und dieser Mann war, also ich bin 1,80 groß, der war noch gut, noch mal 10 Zentimeter größer als ich, einiges breiter als ich, muskulös, braun gebrannt, Bart. Und ich war dann nicht überrascht, dass er mir von seiner Motorrad-Leidenschaft erzählt hat. Und dann aber auch erzählt hat, dass sein Motorradclub, seine Freunde, als die mitbekommen haben, dass er so schwer erkrankt ist und auch Besuche nicht mehr so groß möglich waren, aber dann sind die als Gruppe zu seinem Haus gefahren und haben vor seinem Haus, vor seinem Fenster nochmal ihre Maschinen so richtig schön den Motor, ja, man sagt, aufheulen lassen. Yeah. Aber für Motorradliebhaber ist das ja Musik. Und vor allem, wenn man damit daneben auch diese Freiheit und diese Gemeinschaft verbindet.
Yeah.
Und das war für ihn so berührend, so bewegend, dass seine Freunde ihm so das Geleit gegeben haben. Und
schön.
Das ging dann noch weiter mit den Überraschungen. Ich habe ein Bild gesehen bei ihm, wo ein kleines Mädchen drauf war, also selber gemalt und ein großer, starker Mann. Und da hat er mir erzählt, er ist von Beruf Müllmann, er fährt das Müllauto und er hat bei seiner Arbeit ein kleines Mädchen kennengelernt. Also ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Wir fanden es immer toll, wenn der Müllwagen kam. Und anscheinend ist das heute noch so. Da war ich sehr überrascht. Und da hat sich dieser große, starke Mann mit diesem, was weiß ich, 7-jährigen Mädchen angefreundet. Und die hat ihm dieses Bild gemalt, das ihn jetzt in seiner letzten Zeit begleitet hat. Mhm. Und das fand ich auch so genial, dieser starke Mann und diese zarte Seiten, die da auch raus durften. Mhm. Und zu der Begleitung gehört eben auch dazu, dass wir sein ganzes Leben angeschaut haben. Und gerade er fand da eben auch viel Zerbrochenes in seinem Leben. Ich habe zum Teil seine Familie kennengelernt, die ihn ganz wunderbar begleitet haben und man auch gemerkt hat, wie schwer es ihnen fällt, ihn loszulassen. Aber in seinen Augen ist er in vielem seiner Familie nicht gerecht geworden. Und diese Selbstvorwürfe, die waren schon noch ein großes Thema in der Begleitung. Und da bin ich eben froh, dass ich meinen christlichen Hintergrund mitbringe, meinen biblischen Hintergrund, wo wir eben diesen liebenden Gott zeigen dürfen, der liebevoll auf uns Menschen schaut, mit all dem Mist, was wir machen und mit all dem, was wir eben nicht gut hinbekommen. Und trotzdem sind da dieser liebevolle Blick und Jesus erzählt ja vom barmherzigen Vater, der da eben erwartungsvoll dasteht, mit offenen Augen und offenen Armen vor allem. Und das ist ein Bild, das ich dann sehr gerne weitergebe.
Sie haben es jetzt gerade schon übergeleitet. Es gibt eben auch Herausforderungen in solchen Gesprächen. Ja, das ist nicht immer einfach, weil eben auch viele negative Gefühle, Erinnerungen vielleicht hochkommen.
Ja.
Vielleicht können Sie uns da auch noch einen kleinen Einblick geben.
Also wo es für mich bis zum Schluss sehr schwierig, schmerzhaft blieb, war eine Frau, die ich begleiten durfte, die sehr, sehr fromm war. Und Religiosität ist ja nicht immer befreiend und nicht immer entlastend. Und es war eben in diesem Fall so, dass sie eine Form von Religiosität hatte, wo sie sich immer schuldig fühlte und immer das Bedürfnis hatte zum Beichten. Und das Beichtsakrament kann ja was ganz Großartiges, Erlösendes, Erleichterndes sein. Aber für sie war es so, dieses Gefühl der Erleichterung, das hielt 1-2 Tage an und dann war es so wie vorher. Mhm. Und das war für mich dann auch sehr bedrückend zu erleben, dass jemand, der aus der gleichen Tradition kommt wie ich, diese Tradition aber etwas Belastendes erlebt.
Und die kam da gar nicht raus.
Die kam da nicht raus. Und diese Prägung war so gefestigt und eben in ihrem jahrzehntelangen Leben hatte sich das so eingefräst als Muster, dass ich und auch andere Kolleginnen und Kollegen, wir haben gemerkt, wir können in diesem Fall leider sehr dunkle Lebensmosaik hier und da einen bunten, einen hellen Stein einfügen. Mehr ist es nicht. Und da konnten wir auch nur vertrauen auf Gott, auf das Ewige, dass da noch etwas kommt, was wir eben nicht in der Hand haben.
Mhm. Gab es noch weitere Situationen, die herausfordernd waren?
Also herausfordernd finde ich, wenn ich sehe, dass Menschen Schmerzen haben. Wir haben ja sowohl in der Klinik und hier im Hospiz ja immer den Anspruch, dass es den Leuten gut geht und sie so viel wie möglich entlastet werden. Aber letztendlich ist Krankheit, Sterben eben doch auch mit Schmerz, mit Leid verbunden. Und das mit auszuhalten, das ist schon auch für uns herausfordernd. Mhm. Es ist dann Gott sei Dank oft verbunden mit schönen Erlebnissen. Also ich denke an eine Begegnung, wo eine Frau, ich glaube, an einem Hirntumor erkrankt war. Also sie verschwand einfach so langsam auch mit ihrem Bewusstsein aus dem Leben, obwohl sie noch gar nicht so alt war. Also vielleicht auch so um die 50. Und sie war in Begleitung von ihrem Lebenspartner. Und für ihn war es eben sehr schmerzhaft, dass er wusste, die gemeinsame Zeit, die endet jetzt. Ich muss mich jetzt immer mehr von meiner Partnerin verabschieden. Und für ihn war es aber irgendwann dran, dass sie sich als Paar segnen lassen. Also sie war nicht verheiratet. Eine kirchliche Hochzeit oder so etwas stand jetzt für sie auch nicht an. Aber dass sie sich als Paar segnen lassen, als Paar vor Gott hintreten und da ihre Beziehung segnen lassen, ihre Beziehung in Gottes Hände geben. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und da war es dann sehr schön zu erleben, dass die Frau dann da nochmal einen wachen Moment hatte. Und das war dann für uns alle drei, aber natürlich vor allem für die beiden, ein sehr beglückendes Erlebnis auf diesem schweren Weg.
Das war ein richtig tolles Beispiel. Ich wollte jetzt nämlich noch nach den schönen Dingen fragen, die einem begegnen in der Begleitung von Sterbenden oder auch in der Klinikseelsorge.
Also da fällt mir Gott sei Dank ganz viel ein, weil wir eben neben dem Schweren, es geht ja um Endlichkeit und Loslassen in diesem Haus, aber eben das ganze Leben in den Blick nehmen dürfen. Mhm. Und dann kommt da so viel Farbe und so viele Erinnerungen. Ich erinnere mich an eine meiner längsten Begleitungen, eine Frau, die ich in der Klinik kennengelernt habe. Mhm. Sie war damals ohne Stimme, weil sie im Hals einfach einen Krebs hatte. Und wir konnten uns damals nur über Zeichen verständigen, über wenige Sätze, die sie aufschreiben konnte. Es war sehr klar, dass ihr Gebetssegen eben auch ganz wichtig ist. Und es war so eine Freude, als sie irgendwann mich mit Hallo, Herr Münst, begrüßen konnte. Mhm. Die Ärzte konnten mit ihr sie dahin bringen, dass sie wieder sprechen konnte. Und es war herrlich, herrlich, einen Menschen schon so ein bisschen kennengelernt zu haben und dann sich ganz normal unterhalten zu dürfen. Und sie war dann nochmal Jahre zu Hause, dann kam dieser Krebs in irgendeiner Form leider wieder. Ich bin ja dann auf der Palliativstation begegnet, wo wir auch wieder einfach sehr tiefe Gespräche hatten. Und dann hat sie gefragt, ob ich sie eben auch hier begleiten würde. Und da war für mich nochmal überraschend, sie hat dann so einen ganzen Stapel mit Fotoalben auf einmal dabei gehabt. Und das, ich bin selber ein großer Fan von Fotoalben erstellen und die dann gemeinsam anschauen und da dann eben auch nochmal ihr ganzes Leben von Anfang an gemeinsam anzuschauen. Immer wieder sich ein Kapitel vorzunehmen bei einem Besuch. Und was ganz Schönes fand ich, dass sie irgendwann erzählt hat, dass sie als Kind und junge Frau schon sehr krank war. Dass sie da eine Lungenkrankheit hatte, die man damals noch nicht so gut behandeln konnte. Und als ihren Mann dann kennenlernte, sie zu ihm gesagt hat, ich kann dich nicht heiraten, ich lebe nicht lange. Mhm. Und er hat sich damals aber nicht davon beirren lassen, gesagt, mir ist alles, was ich mit dir erleben kann, so wertvoll, ich will dich heiraten. Mhm. So. Und da wurden dann Jahrzehnte daraus. Mhm. Und für mich ein ganz schöner Abschluss war, ihr Mann hat leidenschaftlich gemalt und ein Bild hing auf einmal bei ihr im Zimmer und das hat mich so angesprochen. Und dann hat sie gesagt, ich will Ihnen das schenken. Ja. Ich sage, für mich persönlich nehme ich es nicht an, aber für die Klinikseelsorge sehr gerne. Und das hängt jetzt in einem von unserer Büros und das ist ein unglaublich helles Bild mit einem Weg, der durch eine Stadt führt und der in so einem offenen Horizont mündet. Und das war für mich auch so ein schönes Bild für unseren gemeinsamen Weg, für diese Begleitung, wo dieser offene Horizont, fand ich ein wunderschönes Bild für diesen Übergang in die Endlichkeit.
Mhm. Dankeschön. Sie haben es jetzt schon anklingen lassen. Ja. Was bereitet Ihnen Freude an Ihrer Tätigkeit?
Menschen kennenzulernen in dieser Tiefe und in dieser Buntheit, das ist schon ein ganz großes Privileg von dieser seelsorgerlichen Arbeit. Dass, wenn wir eben fragen, wie geht es Ihnen, dass wir für diese Frage Zeit mitbringen. Und dass wir da wirklich zuhören dürfen. Eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und wenn es für beide Seiten gut war, auch zu sagen, wir können das Gespräch gerne fortsetzen, wir können da gerne weitermachen. Und wenn ich in ein Zimmer komme, klar, das sehe ich einen kranken Menschen, gezeichnet von oft einer jahrelangen Krankheit und von einer Müdigkeit und von einem Schmerz. Und irgendwann lacht dieser Mensch und irgendwann kommen da eben Erinnerungen an gute Zeiten und die Augen fangen an zu blitzen und die Stimme wird lebendiger und der Mensch richtet sich auf im Bett. Und natürlich, dann kommt wieder was Trauriges und dann sind da auch Tränen. Und aber auf jeden Fall ist da wieder Lebendigkeit, eine unglaubliche Lebendigkeit in diesem klar begrenzten Leben. Und diese Mischung und wie das wachsen kann, wie das anfangen kann zu brodeln, das ist schon immer wieder großartig zu erleben, was sicher nicht in jedem Gespräch ist. Aber wir dürfen es oft erleben, weil es einfach menschlich ist.
Manchmal darf man also ganz nah rankommen an die Menschen.
Ja, und da ist natürlich Hospiz nicht nur für uns Seelsorger, sondern auch für alle Mitarbeitenden und Gäste, die kommen einfach so ein heiliger Ort klingt jetzt schon sehr mit viel Pathos.
Aufgeladen, ja.
Aber natürlich ist es ein heiliger Ort.
Besonderer Ort.
Weil dieser Ort hier eine ganz, ganz besondere Aufgabe hat, das Endliche und das Unendliche miteinander zu verbinden, in einer sehr liebevollen, achtsamen Art.
Danke. Eine persönliche Frage habe ich jetzt zum Schluss. Sie haben jetzt schon ganz viele Beispiele genannt, aber vielleicht gibt es so eine Erinnerung an eine Begleitung, die Sie noch mit uns teilen möchten, die irgendwie besonders hängen geblieben ist.
Ja. Also ich glaube, da fällt mir ein, dass ich eine Frau, die ich glaube auch sogar jünger war, als ich besuchen sollte und als ich dann hinkam, hieß es gerade, wow, die hat jetzt so eine schöne Begegnung mit Freunden. Jetzt ist sie einfach erledigt. Und das ist dann so eine Demutsübung und das ist aber ganz gut. Und sage ich, dann komme ich halt einen Tag später. Mhm. Und einen Tag später war sie aber schon nicht mehr ansprechbar. Also die hatte wirklich kurz bevor ich kam, das war so wohl ihr letzter ganz wacher Moment für eine wunderschöne Verabschiedung von Menschen, die ihr sehr nahe waren. Aber dafür war ihr Ehemann da und ihre Kinder. Die hatte Kinder im Alter, was weiß ich, Teenageralter, einige Kinder. Und dann mit denen zusammen zu schauen, was machen wir jetzt in dieser Situation. Ich meine, die Kinder, die waren ja wach und intelligent, die wussten schon genau, was da jetzt passiert, vorbereitet auch durch den langen Krankheitsweg von der Mama. Und mit denen dann zusammen diesen unseren Abschiedssegen zu feiern, wo wir das ganze Leben von der Mama anschauen und in Gottes Hände legen. Das war schon sehr berührend. Und einige Zeit später rief dann der Ehemann an und hat gefragt, ob ich die Begleitung fortsetzen könnte in der Form, dass ich auch die Beerdigungsfeier leite von der Frau. Und ich hatte dann mit ihm nochmal einen Abend lang gesprochen über die Geschichte der Familie einfach, die eine sehr besondere Geschichte war. Und zum Teil dann eben auch mit den Kindern zusammen, die den auch sehr bewegend an diese Beerdigungsfeier dann auch mitgestaltet haben. Und das war schon eine Begegnung, die mir bis heute sehr nachgeht. Und im öffentlichen Raum treffen wir uns auch, was weiß ich, alle ein, zwei Jahre mal. Und das sind dann schon sehr besondere Momente.
Ja, das macht was mit einem. Das berührt einen und das, sowas bleibt dann auch hängen.
Ja. Mhm.
Vielen Dank, Herr Münz. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was ich aus unserem Gespräch mitnehme. Und Sie dürfen dann gerne nochmal ergänzen, wenn Ihnen noch was einfällt. Also Seelsorge im Hospiz. Für Sie bedeutet es vor allem, mit Offenheit und Präsenz in eine Begleitung, in ein Gespräch zu gehen. Es bedeutet auch, dass man als Seelsorgerin offen bleibt, wohin das führt. Es kann eine einmalige Begegnung sein, die aber sehr intensiv schon sein kann. Es kann aber auch über mehrere Wochen oder Monate sogar gehen. Und man weiß nie, was einen erwartet. Also man weiß nie, welche Person wartet hinter der Tür auf mich. Und deswegen ist es wichtig, dass man da ist, dass man gut zuhört. Das haben Sie ganz besonders betont. Und auch nicht nur auf die Gäste schaut, jetzt im speziellen Fall im Hospiz, sondern auch offen ist, mit den Angehörigen, den Zugehörigen zu sprechen.
Ja.
Das gehört einfach auch dazu. Das muss man jetzt sagen, das wird bei uns im Hospiz sowieso ja immer mitgedacht. Das sind eben nicht nur die Gäste, um die wir uns kümmern, für die wir da sind. Es sind oft eben auch die An- und Zugehörigen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen und die auch mitbegleitet werden. Und das fand ich sehr schön, dass Sie das auch so betont haben, dass das auch von Seiten der SeelsorgerInnen ein ganz wichtiger Punkt einfach ist. Und gerade Ihr letztes Beispiel hat es, finde ich, jetzt auch nochmal ganz toll gezeigt. Es begegnen einem Herausforderungen, weil man natürlich mit sterbenden Menschen zu tun hat, die zum Teil Schmerzen haben, die keinen guten Blick erstmal auf ihr Leben haben oder wo schwierige Situationen und Erinnerungen, Emotionen hochkommen. Und die Hoffnung ist aber da, dass man vielleicht was Gutes mitgeben kann, dass man so kleine bunte Mosaiksteine, haben Sie es genannt, so ein bisschen Leichtigkeit und Licht dalassen kann für die Menschen und ihnen da so ein bisschen einen Weg auch zeigen kann, vielleicht damit umzugehen. Sie stehen so ein bisschen für die Hoffnung. Was kommt da vielleicht noch? Das wäre vielleicht so ein bisschen der Wunsch. Also für viele Menschen ist so ein Seelsorger vielleicht so ein Symbol für die Hoffnung.
Ja. Diese Hoffnung, die muss ich Gott sei Dank nicht selber erfinden, sondern da bin ich einfach sehr dankbar für meine christliche Tradition, aus der ich komme, wo diese Hoffnung einfach im Mittelpunkt steht, die für mich Jesus als ganz besonderer Mensch, wo wir sagen, Sohn Gottes, verkörpert, der ja auch in einer Welt gelebt hat, die um kein Deut besser und einfacher war als unsere Welt heute, aber der in dieser Welt eben überall trotzdem Gottes Nähe entdeckt hat und gesagt hat, auch wenn diese Zeichen winzig klein sind, sind diese Zeichen das, was das Wesentliche ist für unser Leben und für unser Dasein. Und 2000 Jahre das weitergeben in einer Sprache, die vielleicht sogar verstanden wird oder in einer Begegnung, die vielleicht sogar berührt, das finde ich eine ganz großartige Herausforderung. Mhm. Und ganz wichtig, das habe ich bisher gar nicht gesagt, wir sind nicht nur für die Menschen da, die uns jetzt aus ihrer evangelischen oder katholischen Konfession herausrufen, sondern wir sind für alle Menschen da, die glauben, dass ihnen eine neue Begegnung mit uns gut tut. Und da fragen wir nicht nach dem Taufschein und nach der Kirchenzugehörigkeit, sondern wir freuen uns über jeden Menschen, den wir besuchen dürfen. Das ermöglichen uns die Frauen und Männer, die Kirchensteuer bezahlen. Und wir haben den Auftrag, zu allen Menschen zu gehen, die Begegnung mit uns wollen. Und diesen Auftrag, den erfüllen wir sehr, sehr gerne.
Danke, das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, ich glaube, was ich vielleicht noch sagen würde, ich habe jetzt auch wahrgenommen, dass Sie das mit ganz viel Freude machen, weil ich habe jetzt rausgehört, die schönen Momente und Begegnungen überwiegen so ein bisschen. Es ist keine einfache Tätigkeit, aber es wird einem auch sehr viel zurückgegeben, weil man so nah ran darf an die Menschen, weil man da so eintauchen darf in ein Leben, in ein anderes. Und ja, das einen selber dann auch erfüllt, was mit einem macht. Und manche Menschenbegegnungen bleiben dann auch hängen. Das würde ich vielleicht nochmal so als Abschluss sagen. Möchten Sie noch was ergänzen oder habe ich das so ganz gut getroffen?
Nein, da finde ich mich gut wieder bei dieser Zusammenfassung.
Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.